Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Das Persönlich kommt heute aus Zürich. Gestern ist da noch eine heisse Party über den Asphalt gefegt und heute Morgen sieht man von dieser Street Parade eigentlich schon fast nichts mehr. Wir sind im Restaurant Terroir und meine Gäste sind beide Wahlzürcher respektive Zürcherin. Ursula Hohler ist in Solothurn aufgewachsen, arbeitet als Psychotherapeutin in eigener Praxis in Zürich. Sie schreibt Gedichte, ist geheiratet mit dem Künstler Franz Hohler und hat zwei erwachsene Söhne. Der Helmut Meier ist in Toggenburg auf die Welt gekommen, ist als Jurist angestellt beim Zürcher Verkehrsverbund. Er schreibt kurze und lange Geschichten, unter anderem ein Krimi. Er ist geheiratet und lebt in Zürich-Wipkingen. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Helmut Meier, in diesem Wipkingen aus, bekommt man da etwas mit von der Street Parade?
Ich hoffe, ich sehe jetzt nicht so übernächtig aus, dass man das Gefühl hat, in Wipkingen können wir nicht schlafen wegen der Street Parade. Ich glaube nicht, also ganz wenig, vielleicht am Samstag kommt man mit über, wenn so mehr Parkplatzsuchende rum sind und dann so versprengte Grüppli von exotisch angelegten Leuten gut gelohnt Richtung Innenstadt gehen. Das kommt man mit über, aber ich glaube sonst nicht viel. Und sie merken, ich sage, ich glaube, man kommt nicht viel mit über. Das hat den Grund, wir sind meistens in den Bergen. Also wir gehen in die Berge, wenn die Street Parade auf Zürich kommt. Das ist nichts gegen die Street Parade. Ich bin selber auch schon zweimal geschaut. Und ich finde, das braucht es auch in Zürich. Also der Raum muss einfach sein, dass man so ein Event auch kann durchführen kann. Mir selber ist es dann ein bisschen zu viel Rummel. Und darum gehen wir dann gerne auch ein bisschen weg. Es ist auf der anderen Seite halt auch etwas, was ich extrem schätze an Zürich. Die Vielfalt. Und jetzt vielleicht wieder zurück auf Wipkingen. Wenn ich vom Arbeiten am Abend zurückkomme, dann kann ich innerhalb von 10 Minuten zu Fuß ins obere Letten gehen und dann bin ich im Rummel rein, wenn ich das will, und kann dort neue Klimat reinjucken. Oder ich kann aber auch, wenn ich das nicht will, kann ich gut joggen gehen. Dann bin ich in 10 Minuten im Käferberg oben und treffe dort vielleicht noch 3 oder 4 Jogger. Oder vielleicht, wenn, was ganz, ganz selten vorkommt, wenn ich sehr früh am Morgen in den Wald gehe, dann verschrecke ich dort ein paar Rehe. Das gibt es also auch noch
in der Stadt. Zürich?
In Zürich, ja.
Ein Soiree?
Ja.
Ah, nicht schlecht.
Ich bin wahrscheinlich fast mehr verschrocken als Sie.
Ursula Hohler, die sind im Solothurnischen aufgewachsen. Ja. Leben seit vielen Jahren in Zürich. Die schreiben Gedicht in Mundart, neuerdings auch in Hochdeutsch. Was für eine Mundart redet ihr?
Ja, so ein Mittellandverschnitt, würde ich sagen. Es ist keine wirkliche Mundart. Es ist ein bisschen von allem.
So eine Mixtur?
Ja.
Aha. Ihr wohnt ja in einem wunderschönen Haus in Oerlikon, so ein altes Haus mit so einem lauschigen, alten Garten rundherum. Was ist für euch die Qualität, in Zürich zu leben?
Ganz ähnlich wie das, was der Herr Meier sagt. Es gibt so viel Verschiedenes. Ich habe gerade heute wieder gedacht, auf dem Weg hierher, ich muss die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, weil wir kein Auto haben und mache das eigentlich gerne. Wie da sieht man so verschiedene Menschen. Und meistens, es kommt ein bisschen darauf an, wie es einem gerade geht, aber meistens ist es eine Freude.
Mhm. Ja. Aber das Oerlikon ist jetzt nicht wahnsinnig lauschig, aber einfach euer Haus.
Ja, also, unsere Welt ist auch nicht lauschig. Ja,
ja.
Das ist, so ist es. Mhm. Ja. Und wir haben das grosse Privileg, dass wir ein kleines Bäume in der Umgebung haben und so ein kleines Plätzchen, wo man sich ein bisschen kann sein kann.
Mhm, ja. Ja. Helmut Meier, ihr seid Jurist, Stabschef beim Zürcher Verkehrsverbund. VBZ, das Fürcher Kaiser, das ist das Gleiche.
Nein, das ist nicht das Gleiche. Das ist das, was wir versuchen, ab und zu den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Der ZVV ist Zürcher Verkehrsverbund. Wir tun eigentlich sämtliche Verkehrsunternehmungen im Kanton Zürich, die öffentlichen Verkehr machen, vereinigen. Und eine davon ist die VBZ. Die VBZ ist Stadt und dann gehört auch die S-Bahn dazu, gehört aber auch Stadtbus Winterthur dazu, Verkehrsbetrieb Zürichsee und Oberland oder auch Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft. Also wir sind wie eine Dachorganisation und schauen für die Finanzierung und für die Koordination des Angebots vom öffentlichen Verkehr im Kanton Zürich.
Jetzt habt ihr als Stabschef dort noch Zeit gehabt für einen 400-Seiten-Krimi zu schreiben. Seid ihr ein bisschen unterfordert?
Nein, ich bin überhaupt nicht unterfordert, aber ich habe ein sehr gutes Team. Das ist natürlich sehr wichtig, wenn man das macht. Und ich kann auch sagen, wir sind sehr gut aufgestellt. Ich habe eine Teilzeitstelle im ZVV. Ich arbeite 70% und die 70% in einer Jahresarbeitszeit. Das heisst, bei uns gibt es immer wieder, und das weiss man auch im Voraus, gibt es so Spitzen, wo ich sicher 100% und vielleicht auch mal ein bisschen mehr da sein muss und präsent sein muss. Und dann kann ich aber dafür einfach mehr Ferien machen als sonst jemand. Das heisst, sobald ich bei 70%, wenn ich 2 Wochen voll schaffe, dann habe ich schon wieder fast eine Woche, wo ich kompensieren kann. Und das kann ich natürlich nur mit einem super Team, wo natürlich die Lücken auch füllt.
Gut, wir kommen auf ein Krimi, auf die Scheibe natürlich noch zurück. Aber der Stabschef, was macht der Stabschef?
Stabschef im Zürcher Verkehrsverbund, also ich mache unterschiedliche Sachen. Ich bin Jurist von Haus aus und von dort her rechtliche Sachen natürlich beurteilen. Denn ein wichtiger Teil von meiner Arbeit ist, dass ich versuche, Fachsprache in eine normalverständliche Sprache umzumünzen. Also wir haben Abteilungen Marketing, Verkehrsplanung, Finanzen. Das sind sehr gute Leute und die haben eine sehr gute Fachsprache. Und das muss ich sich nachher so übersetzen, dass Politiker zum Beispiel oder unser Verkehrsrat, dieses oberste Organ, dass die das relativ schnell können, die Sachverhalte auch erfassen.
Also die Sprache ist auch bei euch, in eurem Beruf, Broterwerben, ein wichtiger Teil?
Ja, sehr, sehr. Ist auch etwas, was mir extrem Spass macht.
Jetzt kommen ihr da im Leinenanzug locker angezogen mit dem Freitagstäschchen, stellen wir aber einen Beamten schon ein bisschen anders vor. Geht ihr da so arbeiten?
So gehe ich auch arbeiten. Es kommt je nachdem darauf an, also was für Aussenkontakt das wir haben, gehört dann vielleicht auch mal eine Krawatte dazu. Aber ja, vielleicht einfach der eigentliche Beamte, den gibt es ja nicht mehr. Beamtenstatus, wir sind heute Angestellte, also wir haben nicht mehr ein unkündbares Verhältnis zum Beispiel. Es ist auch, der Zürcher Verkehrsverbund ist schon sehr wirtschaftsorientiert halt auch. Also wir schauen auch Richtung Wirtschaft. Wir müssen schauen, dass der öffentliche Verkehr zahlbar ist, sowohl für Kunden wie auch für die Steuerzahler.
Ja. Sind wir froh? Ursula Holler, ihr habt eine psychotherapeutische Praxis in Zürich, arbeitet seit Jahren mit vielen verschiedenen Leuten. Was ist aus eurer Sicht die wichtigste Eigenschaft, die eine Psychotherapeutin mitbringen muss oder entwickeln?
Sie muss neben dem, was man fachlich lehrt, mitbekommt, persönliche Erfahrung, muss es können hören und wahrnehmen. Und das habe ich jetzt gerade gemerkt vorhin, dass ich kurz in eine professionelle Haltung gerutscht bin, dass ich vollkommen ihnen zugelassen habe und auf eine Art, wo ich gedacht habe, hey, bin ich in der Praxis. Ja.
Also es ist ein bisschen eine umgekehrte Rollenverteilung. Eigentlich höre ich zu, dir erzählen. Ist das, wisst ihr das für euch, wenn ihr erzählt und nicht hört?
Ja, ich erzähle schon gerne.
Mhm. Und das, was euch jetzt mit dem Helmut Meier passiert ist, passiert euch das manchmal schon privat, dass ihr davon professionell hören?
Ja, ich merke es natürlich. Also, ich tue das schon trennen. Das finde ich mir sehr wichtig. Mhm. Aber man steht auch anders im Leben mit diesem Beruf, das ist ganz klar. Mhm.
Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ihr gesagt habt. Was muss man können?
Was denken Sie? Was müsst ihr Psychotherapeutin
können? Also wenn ich euch anschaue, denke ich vor allem, ich komme vor allem zur Person. Mhm. Also zum Mensch. Mhm. Also klar, das darf auch nicht zu euch machen, aber...
Mhm. Es ist schon zu einfach, weil es gibt zum Beispiel heute sehr viele traumatisierte Menschen und das braucht eine Spezialausbildung unbedingt. Mhm. Da kann man nicht einfach zulassen und das wäre
es. Braucht Handwerk, das ihr anwenden könnt.
Und ich bin selber noch sehr, habe einfach Freude an der Kreativität und habe noch so eine Ausbildung, Zusatzausbildung in Dramatherapie.
Ui, das fühlen sich sicher viel angesprochen, Dramatherapie.
Und noch eine Zusatzausbildung in Expressive Arts, das heisst Gestaltungstherapie, Ausdrucks- und Gestaltungstherapie. Und ich mache auch das sehr gerne mit den Leuten.
Dass sie die Mittel dazu nehmen. Ja. Ihr habt beim CG Jung im Institut die Ausbildung gemacht. Warum gerade die CG Jung-Ausbildung?
Weil wir von diesen grossen Psychologen, von diesen Gründervätern, eindeutig am nächsten steht. Ich habe schon, ich denke, etwa mit vor 20, sind einmal Auszüge aus Erinnerungen, Träumen, Gedanken in der Weltwoche gewesen. Und meine Eltern hatten die Weltwoche gehabt. Und ich habe das verschlungen. Ich habe das so ein tolles Buch gefunden und finde es heute noch. Wo eben der Junge sagt, es gibt nicht nur das Ich, sondern es gibt noch eine zweite Persönlichkeit, eine ganz andere, die man vielleicht einmal wird. Und die meldet sich auch und die überfällt einen manchmal auch. Er hat als Bub ganz komische Sachen gemacht manchmal oder so, sogar Visionen gehabt und hat das dann später im Leben können einbüscheln in ein System, wie er die Sachen eingeordnet und verstanden hat. Und das ist sehr spannend.
Was, wenn ihr jetzt für uns als Laien müsstet, auf einen Punkt bringen, was der CG Jung, auch vielleicht im Vergleich mit anderen Lehren, was ist sein Wichtigste?
Für mich ist das Wichtigste, dass er eigentlich für die damalige Zeit sehr wenig gewertet hat. Er war Phänomenolog. Er hat einfach geschaut, was da ist. Und er hat fest daran geglaubt, dass diese Sachen einen Sinn haben. Dass man unterwegs ist irgendwo hin. Dass man in einem Prozess ist, im Individuationsprozess. Und das ist etwas, was das Leben viel spannender macht. Wenn man denkt, ich bin unterwegs, es ist wichtig, was mir passiert, was ich träume, was ich fühle, was ich für Gelüste habe, was ich für Dummheiten mache. Das ist alles auf einem Weg, der wichtig ist.
Jetzt leben wir in einer Zeit, in der wahnsinnig viel passiert. Gut, vielleicht passiert immer sehr viel, aber auch jetzt passiert sehr viel in dieser Welt. Und dann kommen Leute in Therapie und wollen ihr Selbst verwirklichen oder ihre Probleme lösen. Wie steht denn das Individuelle zum Gesellschaftlichen?
Ja, das ist eben etwas, wo ich denke, das hat der alte Junge auch schon gewusst. Dass sich Psychologie auch ein bisschen verändern musste. Dass der Mensch mehr als soziales Wesen auch angeschaut wird. Und dass man auch nicht nur sagt, nicht nur ein Einzelner hat so einen Prozess, sondern auch vielleicht eine Familie oder eine Gruppe oder eine Nation. Und dass sie alles so grosse, vergleichbare Prozesse. Und darüber gibt es sehr viel zu lernen. Und
also, dass der individuelle Prozess eigentlich ganz im Zusammenhang mit dem Gesellschaftlichen kann oder sogar einfach steht.
Der Junge hat mal gesagt, you can't individuate on the Himalaya. Man kann sich nicht auf dem Himalaya allein einfach auf dem Weg, oder ganz wenig Leute vielleicht, ganz, ganz wenig, oder irgendein toller Eremit vielleicht, aber unser eins nicht.
Die Helmut Leiermeier lost ganz aufmerksam. Ein Stichwort ist mir für euch in Sinn gekommen, da mit dem Alleinsein. Ihr seid ja gerne allein.
Ja, auch, ja. Ja, stimmt, ja. Ich habe wie beides. Ich habe beide Seiten eigentlich in mir drin. Und ich finde, das trifft schon zu. Ja, ich bin gerne, ich tue mich auch gerne zurückziehen. Aber ich bin auch gerne unter Leuten. Also ich genieße es mittlerweile. Früher bin ich sehr gerne allein in die Ferien gegangen. Heute genieße ich es auch, mit Leuten in die Ferien zu gehen. Ich genieße es auch, mit meiner Frau in die Ferien zu gehen. Das ist sehr schön.
Beim Schreiben seid ihr ja viel allein. Ihr habt eben, ihr lebt in zwei Wohnungen.
Ja.
Ihr habt quasi eine eigene Wohnung als Schriftsteller. Genau. Und dort könnt ihr euch ausbreiten.
Ja, das ist für mich auch ganz wichtig. Also wenn ich in der kreativen Phase, also in der Schreibphase, dann glaube ich nicht, dass das jemand würde aushalten, wie es nachher in meiner Wohnung aussieht. Also ich brauche dann so eine...
Wieso? Wegen dem Gnosch?
Ja, es ist eine kreative Unordnung. Und wenn ich so im Schreiben rein bin, dann muss ich halt wieder etwas da anblicken und dort anblicken, dann ist es am Laufen. Und erst wenn ich fertig geschrieben habe, dann nachher kann ich die Sachen wieder anfangen, sortieren und dann vielleicht aufräumen. Aber während dem Schreiben geht das wie nicht. Ich weiss nicht genau, aha, das Kapitel haben wir dort auch nicht tun und da ist noch irgendetwas. Also, und da ist dann die ganze Wohnung ist dann verstellt mit Blättern und Zeug und Sachen. Und
ja, würde das Kind extrem stören.
Ja, das
und ich so, oh, ja. Papa, schau, Blätter.
Ja, ja, aber so arbeite ich dann halt. Das ist, ja. Struktur passiert im Kopf. Und dann darf mich nichts anders stören. Wie, ja. Muss man auch sehr können zurückziehen.
Schon ein Privileg, so können zu arbeiten.
Ja, ich genieße das sehr, ja. Also ist, ja, ganz genau.
Ihr seid 1955 in Wattwil im Toggenburg auf die Welt gekommen. Euer Vater hatte ein Coiffeur-Geschäft. An was erinnert ihr euch im Zusammenhang mit diesem Coiffeur-Geschäft?
Ja, da gibt es also, ja, da gibt's verschiedene Sachen. Also ich weiss noch, wir haben eine kurze Zeit außerhalb von Kirchberg gewohnt. Kirchberg ist der Ort, wo ich gross geworden bin. Und wir haben etwa 4 Jahre zuerst in Romanshorn und dann in Kreuzlingen gewohnt. Da hat das ein bisschen zu einer Training geführt von der Familie. Also der Vater ist während der Woche auf Kirchberg gearbeitet und am Wochenende ist er dann auf Kreuzlingen gekommen. Und wo wir dann zurück auf Kirchberg gezügelt sind, bin ich in das Coiffeur-Geschäft reingekommen und ich konnte es nicht glauben. Also das war ein richtiges Coiffeur-Geschäft gewesen. Wir sind immer, meine Eltern sind immer, ich glaube, aus bescheidenen Verhältnissen gross geworden und ich habe mir vorgestellt, da hat es einen Stuhl drin, wie wir jetzt hier auf einem Holzstuhl sitzen und mein Vater hat eine Schere. Und das war aber ein richtiges Coiffeur-Geschäft und das hat mich extrem fasziniert als kleiner Bub. Mit so einem Stuhl, den man raufpumpen und rundum drüllen. Also, ja, das ist der
er hatte ein Ein-Mann-Geschäft ja. Und obendran hat er so lustig erzählt, hat es noch eine Beiz gehabt.
Ja, genau. Ja. Ja. Also die ist sowohl, wie soll ich sagen, auf der einen Seite war es ein Segen gewesen, auf der anderen Seite hat es meinem Vater am Anfang ein bisschen schwierig gemacht. Kirchberg war damals eine sehr katholische Ortschaft, gewesen, glaube ich, etwa 95% Katholiken. Meine Eltern sind auch katholisch und der Beiz oder das Haus hat da einen Reformierten gehört. Und die Katholischen sind nicht in ein reformiertes Haus hineingegangen. Und wo der Pfarrer das erfahren hat, hat er gesagt, das gibt es doch nicht. Und ist schnurstracks zu meinem Vater gegangen, gut Haar schneiden. Und das hat dann so jeden Bann gelöst, dass auch andere Leute dann gekommen sind und er dann konnte Fuß fassen. Und dann ist dann die Beiz im ersten Stock so ein bisschen zum Segen geworden, weil da damals hat man sich nicht angemeldet zum Coiffeur, da hat man gesagt, ich gehe zum Coiffeur, ich gehe zum Meier. Und dann hat man einfach meistens ziemlich lange warten und das hat man halt gerne in der Beiz gemacht, bei einem Gläschen Wein oder bei einem Bier. Und dann hat mein Vater können läuten und dann ist der Nächste oben runtergekommen.
So ein so ein Coiffeur-Laden, wo jetzt nur ausschließlich Männer kommen, das ist ja eine Oase, eine richtige Männerwelt. Was hat das für euch bedeutet?
Ja, das ist so, das stimmt. Es war eine Männer- und eine Bubenwelt gewesen. Also es hat Männer und Buben geschnitten. Und am Wochenende, also Freitag, Samstag, war meine Mutter mal auch noch drin gewesen. Sie hat einfach mitgeholfen. So, damals hat man sich noch rasieren lassen, also einschaumen und so. Und mein Vater hat dann einmal rasiert. Und ich glaube, also als Bub, für mich war es ein Spielplatz gewesen. Ich habe das nicht so wagen, aber es hat viele Männergespräche gegeben dort drin, glaube ich schon. Und viel Witz. Und man hat sich gut amüsiert, die dann einmal drin gewesen sind.
Euer Verhältnis zum Haarschneiden?
Oh, schwierig.
Wieso?
Also zu dieser Zeit, ich bin jetzt in einer Zeit gross geworden, wo lange Haarmode gewesen sind oder lange Haarmode geworden sind und das hat natürlich dann auch zu entsprechenden Auseinandersetzungen geführt mit meinem Vater als Dorfcoiffeur. Der Bub mit langen Haaren ist dann nicht gerade so lässig gewesen, nicht so werbig gewesen.
Also jetzt habt ihr einen flotten Kurzhaarschnitt. Für die, die daheim das nicht sehen können. Ursula Haller, die Seite gegen... Ja, bitte!
Zum Thema Coiffeur. Bei mir war es umgekehrt, ich wollte kurze Haarwellen. Und mein Vater wollte ums Verrotte Zöpfe.
Wie sich das dann nicht gehört?
Ja. Und nachher habe ich gekämpft, bis ich den Rossschwanz hatte. Und dann musste ich nochmals kämpfen, bis ich die kurzen hatte. Und das ist also auch Coiffeur, ist auch eine wichtige Front gewesen bei uns daheim. Ja.
Also Haar und Coiffeur, das ist eigentlich das ist für viele Leute ein Thema. Der Handel spielt sich viel ab.
Ja.
Und also, ihr seid eben 1943 geboren, gegen Ende Krieg. Was hat das Kind dort erlebt?
Ja, zuerst war ich mal im Bauch gewesen, und dann bin ich geboren worden und dann bin ich ein Baby gewesen. Und ich denke, auch aus meiner heutigen Erfahrung, dass ich in dieser Zeit bis zum Kriegsende einfach viel mitbekommen habe, dass meine Mutter in dieser Zeit sehr ängstlich und recht unglücklich war. Und sie hat mir auch wenig erzählt von dieser Zeit. Das Einzige, was sie immer erzählt hat, war, wo der Friede war. Wie das toll war, wie die Kirchenglocken geläutet haben. Mhm. Und man wusste, jetzt ist der Krieg vorbei.
Mhm. Aber ihr habt ja noch gut ein Jahr Krieg erlebt, aber auch als Kleinkind. Ja. Hat er das Gefühl, ihr habt das aufgenommen,
ja, Mutter, die Angst? Ja, das glaube ich. Ich habe so einen ganz ängstlichen Teil, manchmal, wo ich das Gefühl habe, dass vielleicht hat das etwas zu tun mit diesem Erlebnis als Kleinkind. Mhm. Meine Mutter war auch recht unsicher. Sie war mit einem 10 Jahre älteren Mann verheiratet, der meistens im Dienst war. Und hat gerade noch ihre Mutter verloren in dieser Zeit. Und ich glaube, sie war selber auch sehr, sehr unsicher. Mhm.
Also ein ängstliches Kind einerseits, aber auch ein lebensstarkes.
Ja, ja. Und auch frech.
Sicher? Ja. Ja, wie ja. Zum Beispiel?
Ja. Zum Beispiel mit Sachen sagen.
Dann hat er das Maul auf da.
Manchmal habe ich einfach etwas Freches gesagt. Oder Streichen spielen. Meine Brüder und ich haben sehr viele Streichen gespielt. Aber das machen alle Kinder. 20 Jahre das Trottoir geklebt. Oder ein Portemonnaie an einer Schnur weggezogen, wenn sie das gestückt haben. Und alle diese Sachen. Das haben wir alles durchgegeben. Ja, ja.
Ein Leseratte seid ihr gewesen?
Ja.
Was habt ihr denn gelesen?
Was ich verwünscht habe.
Und was habt ihr verwünscht?
Also, zum Beispiel... Ich habe irgendwie, wir haben ja über das geredet, kurz, ich kann mich nicht mehr recht erinnern, ob ich überhaupt je in eine Jugendbibliothek gegangen bin. Aber ich habe zum Beispiel das neue Lesebuch immer gerade durchgelesen, wenn es gekommen ist. Und das ist wahnsinnig gefunden. Immer zuerst geschaut, welche Dichter sind jung gestorben. Und von denen habe ich zuerst gelesen, was sie geschrieben haben.
Von den Dichtern, die jung gestorben sind? Ja.
Als Kind.
Wieso denn das? Was ist denn für eine Faszination? Das
hat mich mehr interessiert. Ich denke, von so Alten sind nichts. Jetzt bin ich selber 68.
Und? Habt ihr die Meinung, seid ihr revidiert?
Ja, schon. Mhm.
Ja. Und die Fachliteratur von eurem Vater, ja, habt ihr auch noch gelesen?
Ich habe auch, was bei uns für Bücher rumgestanden sind. Es sind recht viele Bücher rumgestanden. Und manchmal habe ich eben auch Fachliteratur von meinem Vater gelesen, der Psychiater war. Und das war ein bisschen komisch eigentlich für ein Kind. Aber es hatte immer so Geschichten gehabt. Frau S. hatte Probleme und so. Und die Geschichte habe ich wahnsinnig gerne gelesen.
Ja. Jetzt hat er ja zuerst Germanistik studiert und nachher Psychotherapie, also Psychologie. Warum hat er denn nicht gerade von Anfang an das gemacht?
Wegen meinem Vater. Ich wollte das Gleiche machen wie er und ich wollte nicht, dass er mit reinredet. Ja.
Und so seid ihr frei mit Germanistik.
Ja. Ja. Von Germanistik hat er nichts verstanden.
Ja. Genau. Helmut Meier, ihr seid mit 16 nach St. Gallen gekommen. Und jetzt muss ich erst noch ein Geschichtli abholen. Das ist einfach eine irrsinnige Geschichte. Ihr habt dort nämlich plötzlich Schreis gehabt bei den Mädchen. Warum?
Ui, ja, gut.
Das ist die Geschichte mit den Zähnen.
Okay. Ja, es hat mit den Zähnen zu tun. Ich habe als... ich weiß nicht genau, wie alt ich war, bin ich 8, 9 oder so, habe ich die Zähne rausgeschlagen und das ist so gegangen, ich bin von der Metz gekommen und wir haben ein Trottinett und dann ist mir gerade mein Vater entgegengekommen und dann habe ich bremst vorne dran und habe gerade das Alto über die Lenkstange gemacht und habe mir einfach beide Schaufeln rausgeschlagen gehabt, also einfach, die haben da vorne mehr oder weniger ein Loch gehabt und das ist als Bub, da ist man nach der Ferie, in der Ferie gewesen, nach der Ferie zurückgekommen in die Schule, dann haben alle mal so geschaut, wie das aussieht und dann ist das nach einem halben Tag ist das gegessen gewesen und ich selber habe das auch vergessen, einfach ein Bub mit einer Zahnlücke und das ist irgendwie, das ist dann lang gegangen, habe ich einfach immer die Zahnlücke gehabt und dann kommt man so in das Alter, wo man sich anfängt zu vermeiden.
In den 60er Jahren, da hat es ja schon Schulzahnkliniken gegeben und, das hat man einfach lassen, man hat einfach vorne nicht zwei Schaufeln gehabt?
Ja, ich hatte nicht zwei Schaufeln gehabt, ja. Das war so gewesen. Da.
Das war normal gewesen?
Das weiss ich nicht. Ich bin wieder... Nein, es hat man einen zweiten gehabt, wo bei ihm war einfach die Ecke vom Zahn weg gewesen. Der hat das auch nicht. Das hat man dort nicht gemacht. Ja. Mhm. Ja, und dann eben, als ich mich angefangen habe, für Mädchen interessieren, ist irgendwie, habe ich gemerkt, ich kann das nicht richtig. Und dann, immer wenn ich etwas gesagt habe, dann haben sie, also meistens, wie heisst du? Und dann habe ich Helmut. Und dann haben sie mich so ein bisschen komisch angeschaut und vielleicht noch gefragt, wie? Und dann ich Helmut. Und das war ein bisschen seltener Name gewesen da. Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich kann ich wegen meinem Namen nicht so richtig landen bei den Mädchen. Die finden das einen komischen Namen. Mhm. Und erst, als ich dann auf St. Gallen gekommen bin, gerade kurz vorher, habe ich dann Stiftzehen bekommen und dann bin ich von St. Gallen gekommen und dann habe ich plötzlich irgendwie, ist das ganz anders gewesen. Also die Mädchen sind auf mich zugekommen und haben angefangen mit mir zu schwätzen und ich bin dann ganz verunsichert gewesen, was ist jetzt plötzlich los? Und habe gedacht, aha, St. Gallen wahrscheinlich. Bis viel später, als ich mal gedacht habe, es könnte vielleicht dort hergelegen sein.
Ich werde euch den Bogen machen, gerade zu eurem Buch. Ihr habt eben ein Krimi geschrieben. Es heisst sogar, es sei ein erotischer Krimi. Es ist eine Geschichte von zwei Zürcher Galeristen, die einer äußerst attraktiven jungen Frau helfen, einen Anschlag am Gotthard aufzuklären. Es spielt in Zürich, der Innerschweiz, im Jura. Dort spielen eben die Frauen eine grosse Rolle. Es ist eben als erotischer Krimi deklariert. Ist da etwas von eurem Frauenverständnis oder eures, wie die Frauen seht drin in diesem Roman?
Also, ich finde es sehr interessant, dass Sie das jetzt sagen. Ich habe gefunden, es ist, die beiden Männer spielen auch eine oder drei Männer spielen eine grosse Rolle.
Also, der eine ist so ein Abenteurer, der die Frauen aufreist, und der andere ist, so wie dir sagen, ein Konjunktivist. Einer, der es immer ein bisschen problematisch hat, hätte, würde, täte.
Genau, ja.
Welche seid ihr von beiden?
Ich denke, es ist ja beides in meinem Kopf entstanden. Vielleicht hat es beides. Also wenn man mich würde da drin suchen, ich behaupte es einfach mal, es ist beides. Es gibt Leute, die mich mehr auf die Seite vom Konjunktivist, also vom komplizierten Menschen, hintun. Ja, das überlasse ich gerne den anderen. Jetzt zu der Frauenfrage. Mhm. Für mich ist dann ganz wichtig gewesen, dass Frauen dürfen neben diesen Männern nicht abfallen. Also darum kommen halt auch Frauen vor und halt von mir aus gesehen auch starke Frauen. Also das ist jetzt meine Beurteilung, halt Frauen, die im Leben stehen und halt auch mindestens den Männern können Paroli bieten. Mhm. Erotisch finde ich, finde es noch interessant, hat sicher Erotik auch drin. Ich hätte eher ironisch gesagt, das ist eher für mich eher ein ironischer Krimi. Ironisch. Also es ist nicht überall so ganz ernst gemeint, die ganze Geschichte. Und ja, von dort her hätte ich, hätte dem anderen persönlich andere Attribute gegeben.
Ursula Holder, ihr habt das Buch gelesen. Mhm. Was habt ihr gefunden?
Ich habe tatsächlich Männer interessanter gefunden als die Frauen. Also der Finn und der Kant, da hat es für mich ganz schöne Stellen drin gehabt. Zum Beispiel hat der Finn einen Lieblingsstuhl und der Kant kommt immer und sitzt genau auf einem Lieblingsstuhl. Solche Details, das hat mir viel bedeutet, das habe ich gefunden, oh, das ist spannend. Die Frauen haben mich, sie sagen, sie sind starke Frauen, aber es sind auch eigentlich zum Teil Objekte. Also, wo einfach Männer dann sagen, die und die, und dann probiere ich, die ins Nest zu bekommen und so. Also, das hat mich jetzt nicht so fasziniert, muss ich sagen, der Teil.
Okay. Ja. Also, wir wollen keine Literatursendung daraus machen. Gut. Aber, ja, wie klingt das für euch? Herr Meier?
Ja, interessant. Also eben, ich denke, ich bin ja keine Frau und von dort her habe ich natürlich ein gewisses Bild auch projiziert. Und es ist auch ganz klar, also gerade wenn man aus der Sicht von Kant schauen, dann stimmt das sehr, sehr, was Sie sagen. Also er hat ja nichts anderes vor eigentlich. Aber, es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, er hat ja dann auch die andere Seite. Ja, also wo es dann ihm ein bisschen näher geht.
Ja, doch.
Ihr hört es persönlich auf der Seis. Wir sind hier im Restaurant Terroir in Zürich. Und meine Gäste sind der Helmut Meier, der hat ihn jetzt gerade gehört. Er ist Jurist, Stabschef beim Zürcher Verkehrsverbund und Krimiautor. Bristen heisst das Werk, das wir jetzt gerade darüber geredet haben. Und Ursula Hohler, Psychotherapeutin und Autorin von Gedichten. Ganz neu werden jetzt auch die hochdeutschen Gedichte rauskommen. Ursula Hohler, in eurer ersten Studienzeit, wo ihr Germanistik studiert habt, habt ihr euren Mann, den Franz Hohler, lernen können. Ihr habt ihn auch ein Zeitchen als Bühnenassistentin auf Tournee begleitet. Was habt ihr dort erlebt?
Ja, das war gut für mich, weil das Studium, das ist mir wirklich auf ein bisschen verleidet gewesen und ich habe das gerne abgeschlossen. Und wir haben auch kurz über das geredet, weil sie ja auch einen Hintergrund haben in der Schauspielerei. Ich habe sehr viel profitiert, meiner Meinung nach, von dieser Zeit hinter der Bühne. Und zwar einfach in Bezug aufs Dosieren, aufs Setzen von Pointen, aufs Umgehen mit dem Stoff und wie man einen Bogen macht. Das war für mich sehr schön gewesen, zu erleben und auch immer Beziehung zum Publikum zu erleben. Aber andererseits habe ich gemerkt, ja, hallo, ich bin nicht nur da, um meinen Mann zu beleuchten, oder? Das habe ich auch gemerkt.
Auf das kommen wir nochmal. Ich will gleich noch einmal darauf zurückkommen, wie übertragen Sie das, die Erfahrung oder eben das Gefühl für die Struktur? Wie übertragen Sie das in euren Beruf oder in euren Alltag?
Es ist mehr ein Gespür. Und ich habe das zum Beispiel für meine Vorträge extrem gut können brauchen. Oder auch zum Beispiel, dass man weiss, was am Anfang kommt, man muss zwar die Leute gewinnen, aber es geht weg. Man tut es nicht wirklich speichern. Am Anfang muss man sich zuerst einstellen, dass man so Sachen weiss und auch einen Vortrag entsprechend kann machen. Das war für mich sehr schön gewesen. Und immer noch schön.
Also eben, zurück zu dem, ihr seid nicht da, für euren Mann zu beleuchten, sondern?
Auch, aber nicht nur.
Ja, wie ist denn das? Also die Frage stellt sich schon, wie ist denn das, eben einen Mann im Rampenlicht zu haben, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und dir niemals in diesem Ausmaß. Ja. Wie ist denn das?
Am Anfang war es wirklich schwer. Es war nicht einfach. Und ich habe dann aber durch den Druck und durch die Frustration eigentlich, habe ich einfach gemerkt, dass ich einen eigenen Weg gehen muss. Und dieser Teil war gut.
Also es hat einen Anstoß gegeben?
Ja, es hat mir einen Anstoß gegeben. Und jetzt ist es eigentlich praktisch nicht mehr wichtig für mich. Aber ich habe viele Jahre ist es nicht einfach gewesen. Und wenn die Leute einmal gesagt haben, ja, bist du mit dem Franz Hohler verwandt? Dann habe ich gedacht, nein, ich bin ja geheiratet mit dem. Und dann habe ich gesagt, nein.
Genau, im Buch steht so schön, ihr wohnt, oder auf der Homepage, ihr wohnt an der gleichen Straße wie der Franz Hohler. Genau. Also, wenn ihr jetzt an euren Gedichten oder an euren Texten arbeitet, gibt es da manchmal einen Austausch?
Ja, aber oder erst wenn es gemacht ist. Und mein Mann ist häufig der, wo mir, weil ich bin manchmal ein Halteri und habe gesagt, so, jetzt habe ich genug geschafft, jetzt ist es fertig. Und er ist dann der, der sagt, nein, jetzt schau es noch mal an. Das ist sehr hilfreich.
Und ist umgekehrt auch so, dass ihr hört, schaut und Feedback gebt?
Ja, ja.
Und es kommt an?
Ja, sehr.
Die Zeit ist für euch dann ein Wendepunkt geworden, wo ihr gesagt habt, ich muss etwas machen, etwas Interessantes, das mein Leben ausfüllt.
Zuerst habe ich angefangen, Schule zu geben. Und als dann Kinder gekommen sind, sind die immer gerade nach der Ferien krank geworden, damit die Mutter nicht in die Schule kann. Und dann,
die können das gute Kind.
Ja, die haben es gespürt. Und dann habe ich gemerkt, ich muss etwas anderes machen. Und habe ein bisschen im Fernsehen geschafft, im Kinderfernsehen, auch etwa mal im Radio und einmal kurz an der Schauspielakademie. Und das war alles sehr wertvoll und eine gute Erfahrung gewesen. Aber ich habe gemerkt, es ist nicht genau das, was ich wollte. Und dann habe ich eben Krebskrankheit und den Tod von meiner damaligen Schwägerin erlebt. Und das hat mich unglaublich erschüttert. Und ich habe gefunden, ich habe früher immer gedacht, ich studiere die Psychologie, wenn Kind draus sind. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob ich das je erlebe, das Kind draus sind. Und dann habe ich angefangen zu studieren.
Das Leben jetzt auch nicht, wenn ich die Zeit habe.
Ja. Oder wenn die Schwiegermütter oder die Schwiegermutter und die Mutter finden, jetzt kann man das verantworten. Oder? Die haben das natürlich gar nicht lustig gefunden.
Die hätten gefunden, die sollten jetzt daheim sein und
ja,
hinschauen.
Ja.
Es ist viel. Der hat ein Studium gehabt, ein Mann, der viel unterwegs ist, zwei kleine Kinder. Ja. Das muss man kombinieren.
Ja, das ist viel.
Aber die Kinder haben es vertreibt.
Ja, dann müssen sie die Kinder fragen.
Helmut Meier, ihr habt auch so einen Wendepunkt gehabt. Ihr habt das Gymi fertig gemacht und habt ein bisschen geschöppelt und seid dann eine Reise machen.
Ja.
Eine lange, jährige Reise.
Ja, das ist eine lange Reise, das war über ein Jahr. Ja, das war mit 23, das war so ein Schlüsseljahr für mich, wie ich es so empfinde heute. Und es ist mir eigentlich, ich bin schon von da bis dort gereist und überall ein bisschen rumgereist, aber letztlich ist es so ein bisschen eine Reise durch mich durch und eine Reise zu mir selber. Und heute betrachtet ist es so wie ein bisschen, vielleicht auch ein Initiationsritus gewesen, so eigentlich vom bisschen langsamen Mensch. Also ich bin vielleicht dann, wenn andere das, was mit 18 durchmachen, bin ich dann halt mit 23 so langsam zum Erwachsenen geworden. Also das ist mein Empfinden von
heute. Du hast auch mal früh genug mit 23.
Ich finde schon, ja, ja.
Und dann hat er eine lange Reise gemacht und hat verschiedene Jobs so gemacht.
Ich habe unterwegs eigentlich nicht Job. Erst dann in England habe ich dann angefangen in einem Hotel. Einfach weil ich fast kein Geld mehr hatte. Und habe aber die Reise noch ein bisschen ausdehnen und habe dann dort in meinem Hotel einen Job angenommen. Halt Bett machen, Duschen putzen und alles Zeug. Und das hat dann gerade gelangt, um das Leben in London können im Griff zu halten finanziell. Und bin dann nachher noch von dort aus auf Griechenland und bin dann zurück in die Schweiz gekommen und habe noch 35 Franken gehabt. Und habe einfach gewusst, gut, jetzt bist du erwachsen, jetzt musst du einfach selber schauen, jetzt geht es nicht, dass du irgendwie irgendjemanden fragst. Meine Mutter zum Beispiel, kannst du mir Geld geben, sondern jetzt muss ich einfach selber durchboxen. Und damals hat es Manpower gegeben, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Da hat man hin und hat gesagt, ich brauche einen Job. Und die hat gesagt, morgen auf dem Bau. Und am Abend hat man das Geld abholen. Und das ist genau ideal gewesen. Dann bin ich halt von Tag zu Tag ich mal auf dem Bau gearbeitet gehabt. Und habe so dann jeden Abend wieder genug Geld gehabt, um das Zimmer zu zahlen, um das Essen zu zahlen und so. Das war dann so der Wiedereinstieg gewesen in die Schweiz. Und dann habe ich sonst noch ein bisschen weitergejobbt. Und irgendwann ist dann plötzlich, hat es mich so bei meinem Morgen, also da habe ich für die SBB gearbeitet, Signalanlagen montiert, schon 7 Monate lang. Da war man auf Montage gewesen. Das war für mich spannend gewesen, weil ich bin in der ganzen Schweiz jetzt auch noch rumgekommen, weil ich das GHK hatte. Und irgendwann, so beim Znüni, wo wir so am Diskutieren waren, habe ich gemerkt, das ist ja wie nicht eine richtige Diskussion. Man sagt einen Satz und der andere sagt einen Satz und dann ist fertig. Und in dem Moment hat es mich wirklich wie einen Blitz getroffen. Ich dachte, Kopf, du hast doch Matura, du könntest ja studieren. Und dann habe ich gefunden, ja, okay, das wäre doch jetzt eigentlich eine Idee. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, zum Studieren.
Hat Jus studiert in Zürich, ja, in den 80er Jahren?
Ja.
Eine wilde Zeit?
Ja. Ja,
zum Beispiel?
Ich habe auch die Studentenzeit sehr genossen. Muss ich sagen, ich habe auch das Studium ein bisschen die Länge gezogen. Das war eine sehr gute Zeit gewesen. Ich habe auch Studium, ich habe Teil Stipendien bekommen vom Kanton Thurgau und den Rest habe ich selber finanziert, weil ich auch gefunden habe, mit 25 kannst du nicht mehr den Eltern auf der Tasche liegen. Und da habe ich dann auch zweimal ein Semester ausgesetzt und auch geschafft, meistens also zweimal in einem Pub, so in einer Bar. Und da hat man viele Leute kennengelernt. Man lernt auch sonst sehr viel über die Menschen dort. Das war eine sehr gute Zeit gewesen.
Wir sind nachher wieder über verschiedene Umwege eben zum Stabschef geworden. Und nach dieser Zeit, in der ihr aber als Jurist gearbeitet habt, ist wieder so ein Wendepunkt gekommen, wo ihr gefunden habt, das ist einfach irgendwie ein bisschen trockene Materie, die Juristerei.
Ja, das war es. Ich habe zuerst im Gericht gearbeitet und danach habe ich bei der Arbeitslosenrekurskommission gearbeitet. Und dann habe ich ein Nachdiplom gemacht in Umweltlehre und bin so in den öffentlichen Verkehr reingekommen. Und meine Aufgabe war im Kanton Zürich, versuchen, den Schwerverkehr auf die Schiene zu bringen. Und irgendwann so mit Anfang 40 habe ich gedacht, aha, jetzt bin ich Jurist, da ist etwas Trockenes. Ich kümmere mich um Güterverkehr, da ist etwas Trockenes. Und irgendwie, das liegt mir nicht so. Und dann habe ich eine Laufbahnberatung gemacht und bin an einen ganz, ganz wirklich guten Berater angekommen. Der hat mir dann der hat mir wirklich wie die Augen aufgemacht. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein graphologisches Gutachten gemacht, weil ich gefunden habe, wenn schon, dann möchte ich auch das wissen. Und ich bin echt erstaunt, wie der Mann aus dem graphologischen Gutachten, ohne mich vorher kennt zu haben, über mich können aussagen. Das war fantastisch gewesen. Also hin und weg. Und er hat dann auch zu mir auch gesagt, ich habe kreative Ordnung und ich soll die nicht verkümmern lassen. Und ich habe das nicht gewusst, oder beziehungsweise ich habe gedacht, kreativ ist für mich, das ist Malen. Oder vielleicht ein Bildhauer noch. Und dann also, probieren Sie es mal mit Schreiben. Und das ist dann der Wendepunkt, wo dann so richtig schreiben.
Und er hat er auch geschrieben?
Nein, gerade sofort. Nein, es hat dann schon noch ein bisschen gebraucht. Hat man natürlich auch in beruflicher Hinsicht, hat er mir wirklich sehr gute Tipps gegeben, wie ich herausfinden kann, was ich möchte. Und ein Beispiel war, ich sage nicht so der Typ für ein 7-Gang-Menü oder für ein Mittagsmenü oder für den Tagesteller, ich sage mehr der Typ für ein Buffet. Also wo es viele verschiedene Sachen hat und ich mir dann kann holen kann. Und so einen Job habe ich heute. Also auch. Das ist wirklich eben ganz spannend. Kann ich jetzt die Frage beantworten?
Ich weiß es nicht. Es ist interessant, auch wenn ihr vielleicht die Frage nicht beantwortet. Ursula Hohler, ihr schreibt eben auch. Was ist für euch der Anlass überhaupt zum Schreiben?
Ich wollte immer schreiben. Schon als Kind. Ich weiß eigentlich nicht warum. Ich habe mir überlegt, vielleicht hat es mit meiner Urgroßmutter zu tun gehabt. Ich hatte keine Großmutter, aber eine Urgroßmutter. Also die beiden Großmütter sind vor meiner Geburt gestorben. Und die hat mir am also Gedicht, ich weiß nicht einmal, ob sie mir es vorgelesen hat, oder sie hat mir die Bücher nachher auch vermacht. Und sie hat irgendwie wahnsinnig Freude gehabt, wenn ihr ein Gedicht gemacht hat. Und dann habe ich einmal für die Urgroßmutter so Gedicht gemacht. Und zum Teil war es dann blöd gewesen, weil gewisse Sachen habe ich dann natürlich noch nicht beherrscht. Zum Beispiel habe ich mal eins, hat einmal angefangen, fern im Westen graut der Tag.
Ja. Ist aber gut.
Und dann mit der Zeit habe ich dann ein bisschen mehr geschaut, was der Inhalt ist und wie man das richtig sagt und so. Und habe dann aber eben auch Mundartgedicht gemacht. Schon früh. Und in der Schweizer Jugend publiziert. Und das hat mich dann wahnsinnig beflügelt. Mhm. Da habe ich gefunden, ja, das ist also Dichter wäre nicht schlecht, oder? Mhm. Mhm. Aber es ist ein bisschen Hintergrund retten nachher. Mhm. Und ist dann jetzt wieder vorgekommen, als ich mehr Zeit habe.
Mhm. Helmut Meider hat natürlich jetzt das Gegenrecht. Ich habe Frau Hohler gefragt, wie sie euer Buch findet. Ich frage euch, ihr habt das neue Büchli von der Ursula Hohler bekommen, «Poetische Seufzer aus dem Tal der Füchsin». Es ist ein Büchli von der Ursula Hohler zusammen mit Ruth Lewinsky. Das wird jetzt gleich rauskommen. Ihr habt da schon drinnen blättern. Was habt ihr gefunden?
Also ich habe es ganz spannend gefunden. Es hat einen Randtitel, das heisst «Ein Wendebuch». Und man kann also, wenn man es so hebt, kann man reinlesen und man ist direkt in den Gedicht von der Ursula Hohler. Man kann es umtrüllen und dann ist man direkt drin in den Gedicht von der Ruth Lewinsky. Und die Gedichte sind alle in einer, also was mir aufgefallen ist, sehr präzise Sprache. Und sie kommen mit ganz wenigen Worten aus und bringen unheimlich viel in die wenigen Worte rein. Was mir auch aufgefallen ist, es ist vielfach, sie sind sehr hintergründig. Also es gibt einzelne, wo man wirklich kann schmunzeln kann, von Anfang an, wo ich von Anfang an begriffen habe, dann bin ich stolz gewesen auf mich. Also, und hat aber andere, die einfach so ein bisschen doppelbödig sind und manchmal sogar dreifachbödig. Und wenn Sie verstanden sind, würde ich gerne einfach ein Gedicht rausnehmen, weil das Gedicht steht für mich wie auch für den Charakter vom Buch. Es ist das Gedicht von der Ursula Hohler, das heisst «Eine wie ich». Wir sollten uns kennenlernen. Wie wir uns gleichen, sei einfach unglaublich. Wir könnten Schwestern sein, höre ich. Schwestern habe ich mir gesucht und gefunden überall auf der Welt. Eine wie mich brauche ich nicht. Und sind die zwei letzten Zeilen, eine wie mich brauche ich nicht, wo der Charakter von dem Buch ausmacht. Man sieht, wenn man optisch drauf schaut, hat es zweimal wie, es hat ganz kurze Gedichte drin, aber die sind von diesen beiden Autorinnen sehr unterschiedlich. Sie gehen unterschiedliche Themen an, auf eine unterschiedliche Art. Und das finde ich eigentlich das, was mich fasziniert an diesem Buch. Und ich gratuliere den beiden Autorinnen zu diesem Buch und wünsche ihnen wirklich viel Erfolg.
Ja. Ursula Hohler, wie ist das für euch, wenn er jetzt da einen Text von euch liest?
Schön. Ich freue mich. Mhm. Ja.
Ja. Man erfährt ja noch einmal etwas Neues, wenn jemand anders das liest, was man geschrieben hat.
Ja, und es ist natürlich eine grosse Hoffnung, auch für sie als Autor, dass man gelesen wird, oder?
Ja, das ist schon.
Und das freut einem immer, wenn man gelesen wird. Sie haben wahrscheinlich die Hoffnung, dass sie gelöst werden.
Das habe ich schon, ja.
Und haben aber auch noch andere Interessen, oder? Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, ja.
Mhm. Helmut Meier, wenn ihr jetzt könntet einfach Schriftsteller werden, sagen, gut, für mein Brot ist gesorgt, ich bin Schriftsteller. Wie würdet ihr denn leben?
Ich würde das nicht wollen. Nein, also wirklich nicht. Das ist, wir haben es vielleicht vorher so ein bisschen angetönt. Ich habe auch sehr gerne Gesellschaft und ich würde wahrscheinlich fast ein bisschen vereinsamen als Schriftsteller. Und ich glaube, ich bin auch sehr gut, ich bin sehr wohl im ZVV, muss ich auch sagen. Das macht natürlich viel aus, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die einem liegen, wo es gut funktioniert. Und ich bin gerne dort. Oder? Und als Schriftsteller allein, ich glaube auch wenn es finanziell aufgehen würde oder sogar ein guter Deal wäre, ich möchte das nicht einfach nur das machen. Mhm. Also ich bin nicht ein Treibender, der dauernd muss schreiben.
Ich hätte gerne die Kombination, aber ja. Ich hätte gerne ein Buffet, wie ihr vorhin gesehen habt.
Ja, genau.
Ein bisschen von dem, voilà. Ein bisschen von dem.
Voilà, ja. Mhm.
Ursula Hohler, Thema Alter würde mich noch interessieren. Ich habe vorhin gesagt, ja, von so einem Alter sehe ich nichts. Jetzt geht es langsam auf das ja. Alter zu. Ja, wie ja. Schaut ihr auf das, was da kommt?
Ja, das ist also viel verlangt.
Was ist viel verlangt?
Etwas zu sagen. Aha. Ich würde eigentlich gerne ein Gedicht von mir selber vorlesen, aber ich werde nicht etwas finden.
Aha.
Über das Alter. Wo ich finde, dort ist viel drin.
Hey, was willst du für einen Titel? Suchen?
Ja. Alt. Ado.
Ah, schon gefunden. Super.
Was wird echt aus uns, wenn wir mal alt werden? Wir sind ja schon alt. Aber richtig alt. Wenn ich die Stegen abgumpe, denke ich, einmal gumpe ich nicht mehr. Wenn ich das Adressbüchlein aufmache, denke ich, es hat schon angefangen mit dem Streichen. Wenn ich ein Lieblingsbuch in die Hand nehme, denke ich an das Aufräumen von der Bibliothek. Das Espresso-Maschine auf den Herd stellen, den Vögel zuhören im Baum, den Regen schmecken beim Rausgehen, den Mond begrüßen. Irgendwann ist es das letzte Mal, und dann sind wir richtig alt und richtig tot.
Puh. Ja, richtig alt.
Ja.
Ist denn nochmal etwas anderes als
alt? Ist nochmal etwas anderes. Und ich denke, ich genieße im Moment mein Alter enorm. Es ist wunderbar. Ich bin zu Weg, ich habe Zeit, ich kann noch arbeiten. Aber wie es nachher wird, das wissen wir nicht. Mhm. Und das hat auch keinen Sinn, sich da schon. Man sollte sich vielleicht eben, irgendeinmal haben wir uns auch vorgenommen, melden wir uns an für etwas, für ein Altersheim oder eine Alterswohnung, aber mehr kann man nicht machen. Man probiert fit zu bleiben, man probiert an sich selber zu arbeiten. Mhm. Ja.
Helmut Meier, was ist das Beste, was euch in 10 Jahren kann passieren? Oder was ist das Beste, wo man kann sagen, in 10 Jahren ist gut, wenn?
Ich versuche mir eigentlich gar nicht so die Gedanken zu machen. Also einfach, ich schaue eigentlich von Tag zu Tag. Also die Frage kann ich nicht beantworten.
Mhm. Schon gut, wie es jetzt ist.
Ja, tipptopp.
Gut, merci vielmals Ursula Hohler, Helmut Meier, dass ihr da im Persönlich im Terroir in Zürich seid. Und euch noch einen ganz schönen Sonntag.
Das war unsere Talksendung persönlich, live aus dem Restaurant Terroir in Zürich. Gäste von der Katharina Kilchenmann sind Ursula Hohler, Psychotherapeutin und Autorin, und Helmut Meier, Stabschef beim Zürcher Verkehrsverbund und Krimiautor. Technik Hedi Massoudi und Fritz Mattis. Heute in einer Woche trifft sich eine neue persönliche Runde, denn im Museum der Schweizer im Ausland, in Brigny, Jean Bizet, dort lädt Karin Frey ein und sie unterhalten sich dann mit dem Stefan Frey, Windmühlenbauer, und mit dem Anselm Zurfluh, Direktor von dem Museum, wo sie sich treffen, vom Museum der Schweizer im Ausland.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.